Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung, es herrscht Sucht.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht alleine, ich habe meinen Brudi Sick am Start.
Einen wunderschönen.
Dickerchen. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, weißt du, immer gern.
Ey, kreative Schaffenspause ist beendet. Wir waren monatelang nicht am Start. Ich habe mal kurz einen zweiwöchigen Ausflug ins Arbeitsleben gestartet, habe nach zwei Wochen gemerkt, die Scheiße tue ich mir nicht an, Alter. Und Sucht und Ordnung braucht eigentlich nur ein paar Schubser in die richtige Richtung, damit es hier steil gehen kann und welches Potenzial wir hier eigentlich gerade schon geschaffen haben. Und was wäre nicer als die kreative Schaffenspause mit dem Vater von Online-Prävention zu Beginn mit meinem Brudi Sick. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast,
der Kerl. Ja, sehr gerne. Wir sind ja auch an einer wunderschönen Location. Und hätten wir kein Gegenlicht durch die Sonne, würdet ihr sehen, was wir sehen. Nämlich, wir gucken schön auf die Spree drauf, auf Hausboote etc.
Vielleicht können
also sehr ruhiger Spot und schöner Spot auf jeden Fall.
Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen einblenden, wie was wir sehen, damit ihr das auch seht.
Genau, Schnittbilder.
Ja, genau.
Schnittbilder immer gut.
Ey, ich würde gerne sehr persönlich in die Episode starten. Und zwar mit ein paar kleinen Fragen. Welche Adjektive würdest du sagen, beschreiben dich als, nicht als Kunstfigur Six, sondern als André am besten?
Ich bin oft unsicher. Obwohl ich gleichzeitig mittlerweile weiß, wer ich bin und was ich kann, fühle ich immer noch diese Unsicherheit ganz oft so. In entscheidenden Momenten oft unbeherrscht auch noch. Trotzdem gleichzeitig bin ich auch sehr fürsorglich, empathisch anderen gegenüber. Ich glaube so, das beschreibt mich schon sehr genau und sensibelchen. Ich bin ja nah am Wasser gebaut, so auch in diese Richtung geht es dann. Und aber darum auch, glaube ich, in der Präventionsarbeit halt sehr gut auch aufgehoben. Ich muss immer meine eigenen Grenzen auch im Auge behalten. Mhm. Aber eben genau dadurch, weil ich halt auch sehr empathisch bin und mitfühlend und so. Und klar, ich habe meine Macken noch, die ich so aus der Vergangenheit mit mir rumschleppe, an denen ich halt immer noch arbeite auch. Aber ja.
Okay.
Das würde mich so, glaube ich, umschreiben.
Ich würde noch loyal ergänzen. Also, ja. Wir sind ja mittlerweile seit 4, 5 Jahren Freunde irgendwie. Ja. Auch wenn man jetzt nicht jeden Tag aufeinander hockt, ist das, ich weiß, wenn ich dich anrufe und einen Rat brauche, dann bist du am Start.
Ja, weil ich mich dafür entschieden habe, mit dir in eine Beziehung zu gehen. Also so in eine Freundschaft, ja, das ist ja immer auch eine Beziehung so. Und du bist auch greifbar für mich trotzdem so, ne? Auch wir können uns eben auch treffen. Schwerer fällt mir das zum Beispiel dann so in Beziehungen, so aus den Augen, aus dem Sinn. Das kommt nicht von ungefähr. Mhm. Und das passiert halt einfach. Ich muss mich dann auch ermahnen, Beziehungen zu pflegen und so. Aber klar, ich gehe immer ans Telefon, wenn ein guter Freund anruft. Und wenn es gerade gar nicht geht, weißt du auch, dann sage ich es, Alter, ist mir gerade so egal.
Ich kann
gerade überhaupt nicht klar, selber nicht. Aber dann kommunizieren wir das halt auch und es ist auch gut, ne?
Total. Sag mal, du hast ja die letzten Jahre ziemlich viel Scheiße hinter dir so. Welchen Titel würdest du deinem aktuellen Lebensabschnitt geben?
Jetzt den ganz aktuellen? Genau,
den ganz aktuellen.
Egal, mit allem, was drin ist, die beste Zeit meines Lebens gerade.
Ja?
Ja.
Woran machst du das fest?
An allem. Das ist einfach die beste Zeit meines Lebens gerade.
Der beste Tag deines Lebens.
Der Kontakt, den ich zu meiner Mutter jetzt pflege. Ich war gerade 10 Tage da. Im Normalfall geht mir die Mama nach 3 Tagen auf den Sack. So, und ich will raus sein. Das hat sich alles verändert in den letzten 10, 12 Jahren, wo ich immer mehr selbst zur Ruhe gefunden habe. Und eigentlich, das, was es da gibt, ist halt genau eigentlich das auch, was ich für mich möchte. Diese innere Ruhe, diese Ausgeglichenheit und ganz gemütlich sein Leben zu schaffen, so. Das irgendwie, ne?
Ist das so eine Art Geborgenheit?
Ja, nee, die habe ich ja auch zu Hause. Also das ist nicht nur zu Hause. Ja, halt ist man in seinem Struggle, in seiner Bubble, und da ist der Kampf noch auch ein anderer, als wenn man gerade nicht zu Hause.
Okay, also kann man wirklich als Urlaub bei Mutti.
Ja, aber auch überhaupt Auszeiten irgendwo, ne? So nicht bei Mutti unbedingt, aber ja, nee, das meine ich ja gerade so, ne? Wenn ich so da, also auch emotional, Mama und ich haben tolle Gespräche geführt, was wir nie konnten. Jetzt, ja, wir haben zusammen geweint, jetzt auch wieder und so. Es ging auch um die Familie, um das Zwischenleben Oma und meine Tochter, also sie und meine Tochter, und weil da halt irgendwie auch nie eine wirkliche Verbindung entstanden ist und die wenigen Zusammentreffen unglücklich waren, also unglücklich gelaufen sind. Noch nicht mal, dass da groß schlimm was gelaufen ist, aber das hat gereicht, um Oma
Distanz zu schaffen.
Ja, und bei meiner Mutter hat es halt noch das Gleiche gemacht. Beide sind auf Abstand gegangen, obwohl ich habe mir genau das Gegenteil gewünscht. So, aber ja, jeder hat halt auch seinen Struggle so, auch innerhalb der Familie. Aber wir haben das jetzt geklärt. Also wir haben da viele Male drüber gesprochen. War ja seitdem das auseinanderging irgendwie gefühlt. Ja.
Und das ist ja auch
war mir das ein Bedürfnis, das zu klären, aber das braucht Geduld. Lukas ist jetzt groß genug. Das Ding, was da damals gelaufen ist, sie hat sich halt von Oma kommandiert gefühlt. Aber Oma meint es nur gut. Das ist gar keine Frage.
Zum Generationsding,
ja, ne? Ist doch jetzt und dies und das so. Und sie hat sich halt den ganzen Tag von ihr gedrängelt gefühlt. Und wir waren schön, wir waren in Griechenland zusammen. Und eigentlich hätte alles super sein können, aber Lukas halt dann auch nur noch mit Fresse rumgerannt. So. Und Oma hat sich darüber nochmal extra aufgeregt. Bis ich dann halt dazwischen gesagt, hört jetzt einfach auf damit. So, und dann gab's halt da Streit, so, weil ich dann...
Dann warst du schon der gemeinsame Feind.
Ja, na klar, weil was bilde ich mir ein, da mich jetzt auch lautstark noch einzumischen. Also, ihr geht mir schon seit 3 Tagen auf den Sack, so.
Geiler,
und lasst das doch bitte, habt ihr nicht gehört. Und du, weißt du, zu Oma dann, ist zu meiner Mutter, lass sie doch, wenn sie nicht will, will sie nicht, wir sind im Urlaub, lass sie einfach. Das ist halt auch so, wenn Oma ist ja nicht immer, also Oma war ja nur selten da. Jetzt kommt da eine völlig fremde, fast alte Frau und diktiert dir den ganzen Tag, mach dies nicht, mach das nicht.
Naja.
Nee, das
boah.
So, geht gar nicht klar.
Ja.
Es hat ziemlich lange gedauert bei meiner Mutter, bis sie verstanden hat, dass das so nicht klar geht. Ich mein's doch nur, das ist vollkommen egal, ob du das gut meinst. Das funktioniert nicht. Das siehst du doch. Also hör bitte auf, es gut zu meinen.
Ey, trotzdem, deine Mom ist eine ganz liebe, liebe Grüße an der Stelle.
Meine Mom ist die Beste. Und wir konnten halt auch darüber reden. Also so, ich bin ja selber verwundert, dass ich meiner Mutter auch, also sowas sagen, also drüber reden muss, so, ne? Weil sie ist noch mehr erwachsen.
Ja, aber wenn es so wäre, dann wäre es ja auch gar nicht so in die Situation zwischen euch gekommen.
Es ist halt die Emotion, die dann da immer mitspricht, so, ne? So, die kamen halt nicht zurecht aufeinander, haben sich beides Gegenteil gewünscht, so, und dann wird es immer noch krampfiger und noch krampfiger, so, bis man das halt geklärt hat. So.
Welches Verhalten von Menschen macht dich wütend und warum?
Ignoranz macht mich wütend. Wenn man mich ignoriert, werde ich richtig fuchsteufelswild. Guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede, oder geh weg, ey. So, aber wenn du weggehst, dann sag vorher tschüss, dann weiß ich, du ignorierst mich nicht mehr. So, irgendwie so. Aber Ignoranz finde ich ganz, ganz schlimm. So.
Warum?
Also Ignoranz nicht mal mir gegenüber, sondern bestimmten Situationen halt auch gegenüber. Also weggucken geht für mich halt nicht. Das meine ich.
Ah, okay, verstehe.
Nicht Ignoranz mir gegenüber. Das macht mich auch fuchsteufelswild, passiert mir aber eigentlich nicht, weil ich hole mir das
dann schon deine Aufmerksamkeit.
Ich hole mir schon deine Aufmerksamkeit. So, bei mir ist das recht schwer. Also diese gesellschaftliche Ignoranz, das macht mich auch wütend so.
Du weißt, wie
viele Obdachlose bei mir im Viertel wohnen und wirklich wohnen halt auch und dauerhaft dort sind, über Jahre auch beobachten kann, wie sie einfach kaputt gehen. So mit jedem Winter mehr. So, das macht mich immer. Das machen wir auch traurig.
Ey, fühle ich total. Also es gibt ja auch diese, das ist ja wirklich diese gesellschaftliche Ignoranz, von der du sprichst. Da gibt es ja auch voll viele Menschen, die sind so persönlich, also irgendwo sind wir ja alle ein bisschen ignorant, aber Leute, diese, das komplett, kennst du die Menschen, die sich vor die U-Bahn-Tür stellen? Direkt in die Mitte, also U-Bahn hält an und die stellen sich direkt in die Mitte, wo ich denke, Bro, was erwartest du denn jetzt?
Schubser. Eigentlich ein Schubser. Geh an die Seite, Mensch. Wenn ich dich alleine bewegst, helfe ich dir dabei. Warte kurz.
Okay.
Also ganz schlimm. So, das ist auch Ignoranz. So also ganz, ganz schlimm so. Und dann von so stumpfen, offensichtlich dummen Menschen. So kann ich auch. Ja, okay. Das ist das Thema Menschen. Ich könnte nicht direkt einsteigen.
Pass auf, dann kommen wir wieder zu.
Gehört halt auch noch dazu, was mir so richtig schräg reingeht.
Kommen wir wieder zu dir zurück. Welche Entscheidung denn in deinem Leben würdest du heute anders fällen? Gibt's bestimmt einige. Aber so die, wo du sagst...
Die Beziehung vor dieser Beziehung komplett rückgängig, also ungeschehen macht.
Mhm.
Das so... also so für mich als... So, war das so lebensabschnittsmäßig und ich war schon außerhalb der Substanz, also der harten Substanzen, als ich in diese Beziehung gegangen bin. Das war 2016, ich bin seit 2012 clean. Die hat dann auch nur bis Anfang 2020 gehalten. Die hätte wirklich komplett canceln.
Das war die Dame, die mir auch geschrieben hat, oder?
Das war die, die auch geschrieben hat, ja.
Okay. Worüber machst du dir zurzeit Sorgen?
Im Grunde, auch wenn es gerade gute Nachrichten bekommen habe und ein bisschen Luft bekommen werde demnächst, sind gerade immer noch so die Finanzen.
Okay.
So, das ist so mein größtes Ding. Und ja, das. Und halt so nochmal, da wären halt, wenn Finanzen stimmen, wäre Familienzusammenführung an einem schönen Ort auch mal was Tolles, was ich gerne planen würde. Was so halt, aber jetzt auch nicht wirklich möglich ist.
So. Und welchen Wunsch möchtest du dir bald erfüllen?
Welchen Wunsch ich mir bald erfüllen möchte? Ich möchte das, also ein großer Wunsch ist, dass ich das, was sich jetzt gerade als kleiner Segen erwiesen hat und was ich gerade unter Dach und Fach gebracht habe, dass ich das bis zu meinem Termin auch pünktlich abgebe. Das ist so der größte, so auch meine größte Herausforderung, die jetzt vor mir steht.
Mhm.
Aber ich weiß halt auch, wenn ich diese bewältige, dann wird alles besser.
Da kommen wir auf jeden Fall im Laufe der Episode noch drauf zu sprechen. Guter Punkt, schöner Punkt. Und
also emotional für zu Hause und was man tun kann, tue ich, glaube ich, alles, was ich tun kann. Ich bin manchmal dann vielleicht etwas langsam oder auch mal nachlässig, aber es passiert trotzdem konstant und konsequent auch zu Hause. Also dieses, wie kann ich mein Leben verbessern? Was muss ich tun, um dass manche Dinge einfach auch vielleicht besser einen Flow kriegen, keine Ahnung. Einfach so, um noch mehr in,
also,
wir sind zufrieden und glücklich, in diese Richtung zu gehen.
Das, also, das ist so ein schöner Wunsch.
So, ne?
Okay. Bevor wir jetzt in die Präventionsarbeit gehen, dahin gehen, was zurzeit bei dir abläuft, was gerade der Segen ist, würde ich gerne noch von dir erfahren, was oder wer dich inspiriert.
Ist doch eine Fangfrage, Roman. Oder?
Nein, ich wieso?
Weil, du weißt doch, ich gucke mir keinen an.
Aber es muss doch Sachen geben, wo du sagst, ey, das hat mich in meiner Jugend inspiriert.
Ach, ja, in meiner Jugend, okay.
Das sind so, oder Künstler, Mutter.
Also im Grunde ist es der Schaffensprozess.
Ich?
Der Schaffen. Ja, also je besser ich meine Vorsätze in Richtung Glück zu gehen umsetze, so das ist immer ein guter Schub, dass ich auch richtig bin. Ich fühle das halt mittlerweile auch wesentlich besser als früher. So, also da ich brauche nicht mehr einen Krimi-Preis gewinnen, um zu wissen, ich gehe in die richtige Richtung. So,
na, cool.
Ne? Aber was mich inspiriert, ist ist das Wissen um ein es kann besser sein. Das ist mein das was wo ich hin will. Das ist die Inspiration. So.
Also das Ziel.
Genau, das Ziel ist die Inspiration und der Weg dahin, so nehme ich alles mit, was sich da in diese Richtung anbietet. Weil Scheiße passiert ja sowieso auch automatisch noch im Leben. Das immer hier, Sorgen oder da, Sorgen sei Gesundheit, in der Familie, irgendwas oder so, irgendwas, was sich halt so richtig runterzieht. Es wird definitiv passieren.
Ja.
Deswegen bleibt uns nur dazwischen, solange das alles nicht passiert, diese ganze blöde Scheiße, dazwischen immer so best, so gut, wie es nur irgendwie geht, unser Leben auszurichten.
Mhm.
Und das funktioniert natürlich, weiß ja, nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein langwieriger Prozess. Ich bin da jetzt 12 Jahre bei und bin da immer noch bei. Also das, und das Ende ist auch noch nicht in Sicht, dass ich emotional alles richtig mache, auch mit meinen Mitmenschen, innerhalb von Beziehungen, in der Familie, bis ich so reagiere und und gelassen mit mir und meiner Umwelt, das ist das Ziel so. Ich will innere Zufriedenheit, dass mich nichts mehr aus der Ruhe bringt. Ich will ein Buch lesen können. Ich schreibe jetzt das zweite, ich habe 3 gelesen, ich schwöre dir, ich habe bald mehr geschrieben als gelesen. Und das wird so kommen und dann habe ich hoffentlich dann bald danach das Alter, dass ich dann wenigstens aufhole wieder.
Ja, das geht mir aber jetzt.
Das
geht mir jetzt schon so. Ich habe also kein Buch, ne, aber Episoden, Skripte und so. Habe jetzt schon mehr geschrieben, als ich jemals gelesen habe.
Ja, ja, klar. Also ich finde es auch gar nicht schlimm. Deswegen die Frage, was inspiriert dich, ist eher nicht, ich kann dir keinen Menschen sagen,
der, das ist doch voll okay.
Der mich inspiriert, sondern eher das Ziel.
Na, das ist doch nicht.
Da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, wie ich das formulieren müsste. Worum es eigentlich so darum. Das ist das Ziel.
Aber einer der Schritte auf dem Weg für dein Ziel ist ja ganz klar auch das Wissen, was du dir hart im Leben erlernen musstest, aneignen musstest, weiterzugeben in Form von Prävention bei FSJ-Seminaren, Prävention an Schulen, Online-Prävention,
ja.
Better Call Sick, deine ganzen Formate. Was glaubst du, wie Prävention an Schulen aktuell ist das besser geworden schon, als wir damals Prävention erfahren haben? Und was sind so die großen Fehler, die Schulen immer noch machen?
Also ja, Prävention ist besser geworden. Es gibt Stigma, unseren Verein. Deswegen ist Prävention schon mal besser geworden. Ich will nicht sagen, dass andere, die es gut machen, es schlechter machen als wir, will ich jetzt so aber auch nicht sagen. Aber
ist ja bestimmt auch nicht so.
Im Grunde, wenn wir da sind, passiert mittlerweile, aber wir müssen uns da ja auch hinarbeiten, Prävention halt noch auf einer anderen Ebene. Wir kommen nicht nur und quasseln die Kids voll einen Vormittag und hauen dann wieder ab, sondern wir kommen abend vorher oder Nachmittag vorher, treffen abends dann im Bestfall alle Eltern, das, was leider noch nie vorgekommen ist, was mich wirklich enttäuscht. So, liebe Eltern, das darf nicht sein, wenn euer Kind Drogenprävention hat und es ein Angebot beinhaltet, das euch mit einschließt, damit ihr wisst, was euer Kind am nächsten Tag von uns zu hören bekommt und damit ihr auch auf einer Ebene mit eurem Kind reden könnt über dieses wichtige Thema, die Aufklärung, Prävention oder aufklärende Arbeit halt, je nachdem, welchen Stand euer Kind hat, ne? Dann ist das so bei uns der nächstlogische große Baustein gewesen, dass wir erstmal die Eltern informieren. Und zwar mit dem gleichen Programm, was am nächsten Tag die Kinder kriegen. Ich hole sie auch erstmal emotional ab, lese so mein Intro vor. Das ist immer sehr emotional. Im Grunde haben wir sie dann an den Löffeln, alle hören zu. So, das ist diese berühmte Tatort-Ohrfeige klatscht. Die funktioniert auch im Klassenzimmer. Gerade im Klassenzimmer funktioniert das. Das ist ein Krimi. Und selbst bei den Eltern funktioniert es, wenn sie da sind und bei den Lehrern. Und wie gesagt, da sind auch schon herzlich die Lehrer eingeladen an diesem Abend, wenn die Eltern kommen, weil wir festgestellt haben, okay, so viele Eltern kommen meistens leider nicht. So, was sehr schade ist, wenn die Klasse 30 Schüler hat und da vier Mütter rumtouren und ein Großvater, dann war das schon oft viel. Ne?
Und oft sind es genau die Eltern von den Jugendlichen, wo es eigentlich angebracht wäre. Ja, voll.
Weil sie vielleicht auch Selbstkonsum, Fehlverhalten zu Hause an den ganzen Tag am Smoken und am Bierchen und so.
Wer hat mir das letztens erzählt? Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Irgendeiner hat mir letztens erzählt, wir mussten einen Fernseher verlosen, dass die Eltern zu den Elternabenden kommen. Digga, wer im Jahr?
Ey, unglaublich.
Übel, ne?
Das ist eine Frechheit. Ich bin als noch druff zu den Elternabenden gegangen. Das musst du mal reinziehen.
Also
das und da habe ich immer schon gedacht, Alter, wo sind die anderen? So.
Ganz, ganz heftig. Ganz, ganz heftig. Also da, als ich das gehört habe, ist mir auch irgendwie mal kurz schlecht geworden, dass wer die meisten Elternabende im Jahr besucht, die kriegen einen Fernseher oder was? Wenn du sowas anfangen musst, dann weißt du ja eigentlich.
Also den
schon,
nehme ich als Vater gerne mit, weil ich sowieso hingehe, naja, den Fernseher. Ja. Aber irgendwie würde ich trotzdem die ganze Zeit denken, mein Gott, ist das traurig.
Lass uns mal bei den Schülern bleiben. Was glaubst du, welche, also hast du es ja eben eigentlich schon gesagt.
Naja, warte ganz kurz. Ja. Das Drei-Säulen-System. Also abends, wenn wir kommen, die Eltern und bestfalls schon die meisten Lehrer, am nächsten Vormittag die Kids und nachmittags nochmal die Lehrer. Ganz explizit die Lehrer. Beim letzten Mal war super 25, 26 Lehrer da.
Mhm.
Ziemlich junges Kollegium, ein, zwei Ältere dabei, aber alle sehr aufgeschlossen und interessiert. Das ist, glaube ich, so das Hauptsächliche. Es muss auch ein grundsätzliches Interesse da sein, damit Prävention an Schulen gut funktioniert. Und es liegt im Normalfall am Kollegium, also am Lehrerkollegium, wie die das organisieren, ob die Eigeninteresse haben, weil Prävention müssen sie machen. Die können halt auch einfach den Polizisten, den Rentnerpolizisten anrufen und fragen, ob er da mit seiner komischen Tasche vorbeikommt und sagen, Drogen sind schlimm. Ja, das wissen wir.
Hast du nichts gewonnen.
So,
nee, hast du eine Stunde Zeit gewonnen, wo du dein Klassenbuch fliegen kannst.
Der erzählt das 4 8. Klassen und davon sind 15 Jungs voll dicht gekifft. So, und denken sich, was laberst du für einen Scheiß, du Idiot.
Verpiss dich mal weg. Ja, das ist ja das, was wir erfahren haben damals. Wenn überhaupt.
Ja, genau. Und da unterscheiden wir uns halt völlig, weil ich bin nicht der Polizist. Ich bin André und ich war 30 Jahre unterwegs und das ist meine Geschichte und ich erzähle dir, dass das nicht so geil ist. So, aber ich komme nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sage dir, du darfst es nicht. Das ist nämlich die Prävention mit dem Uniformierten. So, du darfst es nicht. Das ist eigentlich die ganze Zeit die Botschaft, dass es verboten macht, das nicht. So,
okay,
das ist keine, noch nicht mal richtige Aufklärung gewesen damals.
Also ein das ist gar keine Aufklärung. Akzeptierender Ansatz ist ja eine Methode. Und das Lernen aus Lebenserfahrung.
Ja, wir müssen akzeptieren, dass unsere Kinder konsumieren. Auch in den 7., 8. Klassen schon. So,
ich meine,
wenn es ganz früh losgeht, das ist 5., 6. Klasse, wo schon mal getrunken wird, wo schon mal am Joint gezogen wird, wenn man den großen Bruder irgendwie in der Ecke geklaut hat aus einer Grastüte oder so. Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie die, weißt du?
Und an der Stelle würde ich direkt eine Frage anschließen. Ich hoffe, dass du sie so beantwortest, wie ich mir wünsche, ohne Druck auszuüben. welche Rolle können denn jetzt die Eltern in dieser, es kann ja nicht nur an uns Erfahrungsexperten hängen bleiben, welche Rolle können denn Eltern einnehmen, um ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen?
Ja, zu so einem Angebot zu kommen, vielleicht auch an ihren Schulen mal nachzufragen. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, wenn ihr Präventionsunterricht macht, dass wir hier teilnehmen können irgendwie, dass wir wissen, was die wissen, damit wir hier mal alle auf ein Level kommen? Das ist ja der Ansatz dieses Drei-Säulen-Systems. Die Kids, wir lassen die Kids nicht damit allein. Das sollte auch Anliegen der Eltern sein, wenn es schon mal Anliegen im Lehrerkollegium schon wenigstens ist und die uns holen. Und alle waren bisher begeistert von diesem Drei-Säulen-System halt. Wir haben 4 5 Jahre gebraucht, um da drauf zu kommen. So müsste es eigentlich aussehen und hatten vorher immer nur die Kids und ein paar interessierte Lehrer, die Bock hatten, sich dazuzusetzen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Jetzt ist es halt so, dass wir sie ganz explizit dazu auffordern. Das ist in der Bezahlung mit drin.
Was Eltern auch machen können ist, und ich weiß, das ist der schwierigste Schritt überhaupt, ehrlich zu sich selbst sein. Wie sehen eigentlich meine Konsummuster aus? Was habe ich denn eigentlich meinem Kind vorgelebt? Wie kompetent bin ich in Konfliktbewältigung und sowas, ne?
Lüge ich oder verstecke ich das, mein Konsum, vor meinen Liebsten? So, wenn du dir die Frage ehrlich beantwortest, wenn du nur leicht dorthin tendierst oder es schon mal so, weißt du, extra versteckst vor deinen Kindern, also das macht ja auch was mit. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe das immer versucht, wenn ich Fehler gemacht habe in Konsumrichtung, das vor meinem Kind zu verstecken. Ich konnte das verstecken, aber das funktioniert emotional nicht. Ich weiß, ich bin ein Wichser. Ich weiß es einfach, Punkt. Und ich bin nicht richtig da. Ich bin einfach nicht da dann für mein Kind. So.
Okay, also das ist ein ziemlich guter Punkt. Also fragt euch gerne, ob ihr Wichser sein wollt.
Ja, also ich hab mich ganz schlimm damit gefühlt. So, und hat wieder halbwegs für Konsum dann auch gesorgt. Weil, also weißt du, all diese Emotionen, die dann auf einen einprasseln für dieses Fehlverhalten im Grunde.
Und das wäre ja dann, wenn Eltern das schaffen, dann wären sie ja richtige Vorbilder. Ja. Entschuldigung, dass ich so sage, aber die meisten schaffen es halt leider nicht.
Viele schaffen
es. Ja, viele schaffen es nicht. Es gibt bestimmt welche.
Genau, und von denen auch, der große Teil von denen, die es nicht schaffen, leidet ein großer Teil darunter, dass sie es nicht schaffen, weil sie es erkannt haben. Und trotzdem ist es halt auch nicht immer einfach.
Absolut.
So, und ja, das.
Aber dann macht, ganz ehrlich.
Da wird die Konversation halt genau nochmal wichtig.
Hier ist Kommunikation wichtig. Ja. Versteckt euch nicht, habt keine Angst vor Stigmatisierung, sondern geht einfach offen mit der Thematik um. Am Ende habt ihr eine Vorbildfunktion für euer Kind und was viel wichtiger ist, eine Fürsorgepflicht.
Und einen emotionalen Punkt, wo man zusammenfinden kann. Wenn man gemeinsam weint, nimmt man sich in den Arm, man ist so ganz nah und hat ein Leid geteilt und meistens ist es danach ja auch gut.
Mhm. So. Worauf ich hinaus will ist, ich meine, ey, wir beide hatten ja jedenfalls im Elternhaus keine Vorbilder. Wie wichtig sind denn Vorbilder für Jugendliche?
Doch, Mama schon. Mama war schon immer.
Echt ein Vorbild für dich?
Ja, in vielen Punkten einfach, weil sie super straight ist an vielen Punkten in ihrem Leben. Leider oft auch ein bisschen zu verbissen und hart, zu hart zu sich selbst. Trotzdem war sie, alles, was da gelaufen ist, war sie immer schon. Also
wirklich,
was ich auch auch wenn ich das lange falsch wahrgenommen habe, genau diese innere Ruhe, zu der sie jetzt auch wieder gefunden hat, die sie halt im Laufe des Lebens durch äußere Einflüsse halt auch irgendwann verloren gegangen. Ich war da auch viel dran beteiligt, dass sie 30 Jahre sich halbwegs verloren hatte, meine drei schlimmen 30 Jahre so. Ne? Und so.
Aber
die ihre innere Ruhe, so glaube ich, ist das.
Okay, also teils, aber wie wichtig ist denn, also ich kann sagen, ich habe halt keine Vorbilder gehabt. Ich habe meine Mom nicht als Vorbild genommen. Alle männlichen Parts waren keine Vorbilder. Wie wichtig ist denn so ein Vorbild für einen Jugendlichen?
Also ich glaube schon auch, dass mir da heute was abgeht, vor allem in dem männlichen Vorbildsbereich, so was eine Vaterfigur angeht, da geht mir schon, aber das habe ich so nie wirklich gehabt. So. Mhm. Du weißt, mein Vater hat sich gemeldet, da war ich 30 und hat eigentlich nur einen Mittäter gesucht, so, wo es dann auch zugekommen ist. Aber letztendlich, da war ich völlig orientierungslos. Ich wollte halt auch nicht sein wie mein Stiefvater. Mein Stiefvater ist ein lieber Kerl, er ist einfach kein Kämpfer. So, gefühlt hat er aufgegeben. Das ist so eine gute Formulierung dafür. Okay. Und das kann aufgeben und rücken. Selbst wenn man mir ewig nichts von mir hört und ich in meinen Tränen zu Hause schwimme, so, weißt du, ich komme garantiert wieder. Aufgeben ist keine Option.
Ja, ich weiß.
Nie.
Das ist auch, ganz ehrlich, ich habe ja, ich sage ja nicht umsonst, du bist Online-Prävention sein Vater. Du bist nämlich mittlerweile ein Vorbild. Vielleicht warst du früher ein Idol für manche. Heute bist du ein richtiges Vorbild. Und warst es auch für mich, als ich mit der Prävention angefangen habe oder mit dem Gedanken gespielt habe, anzufangen, Gut, danach habe ich dich erst kennengelernt und dachte, Alter, manche Sachen sind vielleicht doch ein bisschen hart für mein Verständnis, aber sie wirken und sie funktionieren. Unter anderem deine komplette Serie Schore, Stein, Papier, dein Buch, selber Titel, Grimme-Preisträger, das kommt nicht von irgendwo. Jetzt bist du ja gerade dabei, den zweiten Teil zu... Also ist das dieser Segen, von dem du gesprochen hast, das zweite Buch?
Ja, genau.
Habe ich das jetzt geteasert einfach?
Ja, nee, super. Also das ist das, was ich in den letzten Tagen unter Dach und Fach gekriegt habe. Ich habe den Vertrag heute gekriegt, ich muss nur noch unterschreiben und zurückschicken. Dann hat Pippa im Grunde die ausgesparte Geschichte von Schore, Stein, Papier gekauft. Ich habe das Intro eingereicht, das Vorwort-Intro und so ein bisschen vom ersten Kapitel. Und es gab gar keine Diskussion hin oder her. So haben sie sofort gekauft. Meine Lektorin wieder begeistert. Oh mein Gott, deine Sätze. Und ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. So, ich werde dann nochmal drüber gehen. Aber deswegen gab es da im Haus auch keine Diskussion. Die haben sofort gekauft. Und das ist so der Segen, der Ruhe für die nächsten 6 Monate, sagen wir es mal so.
Ja, geil.
Und ja.
Es kommt im Januar, ne?
Nein, im Januar habe ich Abgabetermin. 31. Januar habe ich Abgabetermin. Theoretisch könnte ich dann noch 3 Monate drin rumfummeln. Für mich sollte das aber eigentlich bis Ende Januar gewesen sein. Und ja, ich habe, also 2020 hätte ich das schon schreiben können. Weil da waren die 25 Jahre Verjährungsfrist vorbei. Also in dem Buch, ich habe es damals ausgelassen, weil ich es nicht erzählen durfte. Wenn ich es so erzähle, wie ich es erzählen möchte, und sich da wirklich ein Beamter die Mühe macht, sich hinzusetzen und nachzuvollziehen,
das könnte
dann
passieren,
könnte ich für die Raubtaten noch verurteilt werden. Und ich habe keine, ich gehe nicht nochmal 10 Jahre in den Knast, nur weil ich meinen Sabbel nicht halten kann.
Ja, voll.
So, und
Kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Also ohne jetzt auszuschweifen, aber du hast ja schon gesagt, das sind die Sachen, die du ausgespart hast. Es geht um Raub. Hast du eine Anekdote?
Ja, Mitte der 90er. Ich bin mit Hermann unterwegs. Hermann ist Räuber in der 3. Generation und hat von seiner Frau Verbot, seine eigenen Söhne anzulernen. Deswegen werde ich sein Lehrling. Und wir überfallen Baumärkte, super große Supermärkte, also Geldboten auch, Autohäuser. Hat eigentlich so ziemlich alles überfallen, was irgendwie, und einfach nur für 2 Stangenkippen. Und die Kasse natürlich nimmt er dann auch mit. Aber eigentlich geht's gerade nur, er braucht Zigaretten.
Nein.
So, er ist halt ein Räuber. Immer und überall. Und da, wo man ihn nicht kennt, kann man das ruhig machen. So. 3. Generation, wie gesagt, also ein ganz crazy Dude. Gleichzeitig auch der Vater, den ich nie hatte.
Mhm.
So, weil er halt auch ein super Dad ist. Ich will jetzt hier aber noch nicht so viel verraten.
Okay.
Also er ist so ein völlig schizophren, also so, der ist so 2 Menschen in 1. Wenn er die Maske runterzieht, dann ist er halt völlig anders. Dann ist er, ja.
Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Hattest du das eigentlich geplant von Anfang an, dass es ein zweites Buch geben wird?
Nee, eigentlich sollte es Schore, Stein, Papier, eigentlich wollte ich es in der Serie schon erzählen. So, hab's da aber schon ausgelassen, weil mein Anwalt gesagt hat, mach das nicht. Frühestens 2020.
Mhm.
Und das Buch ist ja 16 auf den Markt gekommen, also war es auch da klar. Und es ist eigentlich seit 2013 oder 14 habe ich mit meinem 2013, weil da habe ich die 3. Staffel erzählt. So, in dem Frühjahr, in dem Sommer.
Keine Ahnung,
Sommer,
da war ich drauf.
habe ich die 3. Staffel erzählt. Oh, hast du letztens schon mal gesagt. Und das war meine Koksphase. Und in dieser Koksphase ist halt auch der Hermann mit drin. Aber nicht erzählt damals.
Okay, check.
Also der hat halt den Konsum, das, was ich mit ihm gemacht habe, hat meinen Konsum halt auch nochmal wesentlich explodieren lassen, weil plötzlich nochmal so viel mehr Geld da war.
Ja, ja, verstehe. Also,
Juwelier habe ich ja trotzdem nebenbei auch noch gemacht, 13 Mal in der gleichen Zeit auch noch. So, trotz der Raubtaten mit Hermann, weil Kokain und Geld aufheben oder so funktioniert halt nicht.
Nicht wirklich.
Und
ne?
In dem Schädel verschenke ich auch alles, fahr Taxi und weißt du, mir ist scheißegal, was es kostet.
Hauptsache jetzt mal kurz mein Ziel erreichen.
Ja.
Ja, okay. Ey, lass gar nicht groß weiter darauf eingehen. Freut euch drauf. Nächstes Jahr erscheint das Buch. Könnt ihr euch gerne Was heißt, könnt ihr euch gerne gönnen? Hol dich den Scheiß,
Holt
Alter.
Hol euch den Scheiß, auf jeden Fall.
Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen den Schreibprozess mitnehmen.
Ah ja, es hat sowieso noch eine Besonderheit. Also Schreibprozess jetzt wie gehabt. Ich schreibe nach dem Tatort-Prinzip. Erstmal eine Klatsche im Intro. So, damit Spaß macht auch zu lesen, damit du weiterlesen willst. So, das fehlt mir halt in den meisten Büchern auch. Ich brauche direkt eins zum Klarkommen, damit ich neugierig werde. Deswegen, und das muss gar nicht viel sein. Bei der Minusmann war es zum Beispiel auch das Vorwort.
Das war eins von den drei Büchern, die du gelesen hast.
Ja, eins von den drei Büchern. Ich weiß das Vorwort bis heute auswendig. Wenn du nicht den Mut hast, deinen Vater zu erschlagen, solltest du wenigstens deine Mutter ficken. Punkt. Da willst du doch wissen, was da nicht richtig ist, oder? Das willst du doch hier. Also ich war neugierig. Ich habe das in der Jugendanstalt, in der Bibliothek.
Oh Gott, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich den Mut gehabt. Na egal.
In der Bibliothek. Eigentlich bin ich nur hingegangen, um Hasch zu tauschen. So, in die Bibliothek.
Entschuldigung, ich bin immer noch bei dem Satz.
Ja, genau. Also sowas braucht es vorne zum Eröffnen der Geschichte. Also für mich, für mein Empfinden. Und das funktioniert halt auch. Bei Leuten, die das eigentlich nicht brauchen, funktioniert das auch wunderbar. So, diese Ohrfeige am Anfang, direkt so, dass du willst es wissen plötzlich. So, ich war nur zum Haschtauschen in der Bücherei und bin so gelangweilt da durchgeschlendert und habe mir die Titel durchgelesen und auf dem Rücken steht nur der Minusmann. Ups, da bin ich schon mal stehen. Warum auch immer.
Warum Minusmann? Ja,
der Minusmann. Zack, ansonsten die Titel gehen mir am Arsch vorbei. Ich lese sie alle durch. Ich habe Langeweile, ich muss 2 Stunden warten, bis der Beamte kommt. Und bin gerade voll dicht, habe mir einen Eimer auf dem Klo geraucht in der Bibliothek. So, und dann picke ich mir genau dieses Buch. So, weil es halt auch, es muss mich emotional richtig abholen. Ne?
Und wie läuft's? Also du bist ja mitten beim Schreiben, du hast gesagt, du hast schon abgegeben, Vertrag ist da. Wie läuft der Schreibprozess? Hast du was Besonderes für die Community?
Ach so, ja, ich habe was Besonderes für die Community. Ich werde euch mitnehmen. Und zwar werde ich euch mitnehmen beim Live, beim Schreiben und vielleicht mal den einen oder anderen coolen Weg. Also ich lese mir dann selbst zwischendurch auch gerne laut vor und dann ist das halt mein TikTok-Programm so. Vielleicht droppe ich mal einen cool formulierten Satz oder so und kriegt mich so halt mit.
Geil.
Ein bisschen gucken, zugucken. Ich meine, Leute filmen sich beim Schlafen da. Und klar, zwischendurch werde ich auch mal kurz hingucken, in den Chat gucken oder so und das eine oder andere noch beantworten. Sowieso kurz, bevor ich dann Feierabend mache und zuklappe den Laptop. So, ich habe halt gedacht, so die letzte Stunde am Abend beim Schreiben oder so, bevor ich dann Feierabend mache mit Schreiben, nehme ich die Leute dann nochmal mit.
Ich verlinke deinen TikTok unten in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Könnt ihr direkt ein Follow dalassen. Und genau. Dann hast du schon Termine, wo du sagst, hey, da will ich euch mitnehmen oder verkündest du das
dann
einfach?
Das verkünde ich dann auch auf Insta, okay, live oder auf TikTok auch irgendwie, mache ich das dann klar.
Okay, ihr werdet es also mitbekommen.
Ja.
Was erhoffst du dir vom Buch? Ich will rich, man, Millionen, Junge. Nein, ich meine...
Nee, ich will schreiben Bestseller nochmal. Gar keine Frage.
Okay, ja. Das ist eine klare Ansage. Genau das wollte ich hören.
Sonst würde ich mich nicht hinsetzen, Roman. Also ich schreibe einen Bestseller für mein Gefühl. Das werde ich abgeben. So, das ist so. Also zum Schreibprozess halt kann ich sagen, ich bleibe so lange an einem Absatz hängen, also an der Überschrift. Also es ist ja immer ein Kapitel und dann hat das Kapitel mehr 3 Überschriften zum Beispiel so, die dann wieder eigenen Absatz haben, so Unterkapitel im Kapitel.
Okay,
halt,
okay,
ne?
Okay.
So wie Schore Stein Papier, da gibt's ein Kapitel 1 und in dem Kapitel 1 sind Überschriften nochmal verteilt. So, genauso wird es da auch laufen und ich halte mich an das, wie Schore Stein Papier geschrieben war. Ich habe keine bessere Möglichkeit gefunden oder keine Verbesserung auch für meinen Kreativschreibprozess. Ich schreibe so lange, bis ich selbst am Ende ankomme, beim Lesen, wenn ich durchlese, nichts mehr verbessern möchte und mich selbst nicht langweile.
Okay. Ab wann ist man ein Bestseller, Spiegel-Bestseller?
Kann ich ja gar nicht so genau sagen, aber es sind gar nicht so hohe Zahlen. Ich glaube so bei 10, 12, 15.000 im Vorverkauf. Allerdings bin ich Bestseller geworden.
Verstehe.
Ey. Gut, es gab Schore Stein Papier vorweg, aber jetzt gibt's halt auch schon Schore Stein Papier Fans seitdem, die alle auf diese Geschichte warten, die da gefehlt hat damals.
Total.
So. Und ja, ein schlechtes Gewissen war halt auch noch ein Grund, warum ich getrödelt habe jetzt noch 4 Jahre und sie nicht direkt 2020 schon fertig geschrieben hatte und veröffentlichen wollte, weil halt auch jetzt durch die präventive Arbeit schon noch auch die Frage aufkam, darf ich mit dieser Geschichte überhaupt Geld verdienen?
Klar.
So, auch Paul, also unser Vereinsvorsitzender, hat es nochmal ganz klar auch zu mir gesagt, ja, wir werden es, es ist noch mehr Gewalt als Drogenprävention. Die Drogenprävention ist sowieso in Schuldbestandpapier schon drin. So, und das ist einfach nur, das ist halt nochmal Next Level Shit, da kommt jetzt halt Gewalt dazu. Aber auch da soll, kann man die, das als in der Prävention benutzen. Und es ist auch ein Ansatz für, fürs Schreiben. Mhm. Ich werde nicht drum rumkommen, dass mein schlechtes Gewissen zwischendurch hier und da aufblitzen will. Der Verlag hat sich das so gerne gewünscht. Ich habe gesagt, deswegen habe ich es nicht 2020 abgegeben, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Weil das Schreiben an sich, das wird mir jetzt nicht so eine, so einen Stress machen.
Aber erinnerst du dich, dass ich dich am Anfang gefragt habe, welche Adjektive beschreiben dich? Und da hast du Einfühlungsvermögen und Sensibilität genannt. Und genau das spiegelt es ja voll wieder. Also total. So dieses, hey, schlechte Gewissen, kann ich das überhaupt noch mit dem, wie ich jetzt arbeite? Und
steht mir das überhaupt zu? Ist die Frage. Oder sollte ich mich einfach schämen und die Fresse halten? Das ist so der Gedanke.
Aber wenn du die Frage für dich beantwortet hast, es steht ja niemand anderem zu. Weißt du, du hast ja mir letztens, ich weiß nicht, darf ich einen Satz mit Justitia sagen? Nein, dann nicht. Alles gut. Du hast mir letztens einen wunderbaren Satz gesagt und wenn es für dich passt, dann ist es okay. Das geht niemandem was an.
Ja, also das ist das, was ich halt mit mir auch ausgefochten habe. Neben dem Schmerz auch noch, den ich in den letzten anderthalb, zwei Jahren ziemlich gut in den Griff gekriegt habe, so war das halt auch noch so eine, für die Arbeit so ein emotionaler Kampf, den ich mit mir da ausfechten musste, ob mir das überhaupt zusteht. Und wenn ich es erzähle, darf ich so dreckig erzählen, wie es war? So, dann muss ich das ein bisschen schön, aber das wollte ich dann halt auch nicht. Und das war so ein Prozess, ne, der da stattfinden musste auch. Erstmal und dann auch die Rücksprache, das drüber reden halt. Mhm. Mit Paul auch zu Hause und so, aber gerade halt Paul als Vereinsvorsitzender. Darf ich das? Ist es okay oder mache ich hier alles kaputt, wenn ich das jetzt mache? Könnte ja theoretisch sein, dass mich die Gesellschaft plötzlich dafür zerfleischt. Aber ich meine, jetzt gibt's da so viele von, die alles erzählen, was sie noch gemacht haben. Jetzt gehe ich schon wieder unter.
Ja, voll. Ich meine, auf YouTube sind Hells Angels, es ist alles am Start mittlerweile.
Also, ja, klar. Jetzt kommen sie alle um die Ecke, dass sie doch weinen. Auch echte Männer weinen.
Aber jetzt, wo du Paul angesprochen hast, wo du Stigma EV angesprochen hast, wir beide haben letztes Jahr, war es, glaube ich, an einer Serie teilgenommen, wo, wir haben vorhin schon über Eltern gesprochen, wir haben über das Videoformat Schere, Stein, Papier gesprochen und im Rahmen von dieser Präventionsarbeit haben wir letztes Jahr an einem Videoformat teilgenommen, Einsicht durch Zweisicht, was ja eigentlich viel, viel mehr als ein Videoformat ist.
Ja, es ist viel mehr als das. Einsicht durch Zweisicht, du weißt es, du bist ja selbst wie ich auch Protagonist, gibt dem Zuschauer zwei Einblicke. Einmal in die des Betroffenen, oft ist es der Zuschauer dann, so, also junge Leute, die konsumieren oder so, wenn sie bei YouTube zufällig drüber stoßen. Oder auch halt interessierte Eltern, die wirklich Hilfe suchen, weil das ist die zweite Perspektive. Also es geht um Konsumfehlverhalten innerhalb der Familie und Konsumstörungen innerhalb der Familie, der ungesunde Umgang damit, das nicht darüber sprechen oder wenn nur in Vorwurfsform und Streitform, weil es gibt schon lange keinen Ausweg.
So ein hierarchisches Ding.
Ja, ja, wir kennen das und dann gewinnt halt der Stärkere am Ende. So.
Und wer ist es in einem Elternhaus, wenn du 14 bist?
Ja, die Eltern im Normalfall. Und ja, das gibt Einblicke in beide Richtungen. Fünf Konsumenten oder Konsumentinnen, alle Ex. Konsumenten und Konsumentinnen werden gegengeschnitten zum gleichen Thema, also zum gleichen emotionalen Thema wie betroffene Eltern, wo zum Teil halt auch die Kinder tatsächlich an Opiaten, an Heroin verstorben sind. So ganz liebe Leute auch, Heike und Reiko sind ab morgen auch in Berlin.
Die Grüße, ey, echt?
Ja, ja, die treffen, ah. Ja, wenn du Lust hast, kannst du auch, glaube ich, rumkommen.
Ich habe morgen mit Gennet, auch eine betroffene Mutter von einem, dürft ihr euch mal drauf freuen, kommt in 2 Wochen. Ihr Sohn hat sich in Hintergittern das Leben genommen.
Oh, okay.
Aber wäre vielleicht am Abend oder wenn wir
mal. Gut, ja, ja. Mal. Ja, ja, nee, mach mal, was du da vorhast. Oh. Ja, und das ist es. Man kann ganz viel in die emotionale Welt des Familiengegenübers sich reinfinden. Das, also es sorgt für ganz viel Verständnis, weil einfach mal alles auch ganz in Ruhe auf beiden Seiten ausgesprochen werden kann, weil halt nicht. Mhm. Die Eltern oder das Kind gegenüber sitzt, so, ne, das süchtige Kind und die verzweifelten Eltern und alle denken, leck mich doch und was mache ich denn nicht alles richtig oder was mache ich denn alles falsch und so weiter und so fort, ne. Ja, ist es halt oft, da stehen die Emotionen im Wege und da viele nicht gelernt haben, mit negativen Emotionen umzugehen, ist dann auch so eine Suchtkomponente innerhalb der Familie. Das ist schon Worst Case, also es ist Maximalbelastung, was eigentlich geht. Das ist im Normalfall endet das im Streit.
Voll,
ja, es geht. Wir gehen auseinander. Mit Glück oder wenn alle halbwegs klar bei Sinn sind und an sich arbeiten möchten, alle Beteiligten, kann sich das wieder zusammenfinden, wie bei meiner Mutter und mir. Es hat 30 Jahre gedauert, aber wir hatten auch den Willen, da wieder irgendwie zusammenzufinden und sie war mir nicht egal und ich war ihr nicht egal. So, also wir freuen uns da heute sehr drüber, dass wir uns auch nochmal, es ist anstrengend, emotional auf den anderen zuzugehen und auch so eine lange Phase, als es Arbeit ist, anstrengend. Wie gesagt, ich habe es anfangs gesagt, wir haben zusammen geheult so und uns dann gegenseitig getröstet und dann gelacht drüber und so. Und aber ja, das genau darum geht es innerhalb der Familie. Und das ist mir halt auch bewusst geworden, nicht nur durch die Elternselbsthilfe, mit der wir arbeiten, sondern halt auch, wenn Eltern kommen.
Ja,
in die Schule, ne, und dann auch, man sieht es ihnen deutlich an, welche Eltern betroffen sind und welche nicht. Das sind nämlich die, die zwischendurch Tränen in den Augen haben.
Das Ding ist, genau deswegen wollte ich auf Einsicht durch Zweisicht zu sprechen kommen. Du hast schon gesagt, wir arbeiten mit der Elternselbsthilfe zusammen. Seit ich gemerkt habe, scheiße, Podcast alleine reicht nicht, ich brauche Produkte, bin ich da ganz, ganz tief in das Thema gegangen, habe Workshops geplant und konzeptioniert für Eltern von konsumierenden Kindern, aber auch für Eltern präventiv, die denken, ey, scheiße, vielleicht könnte mein Kind hier gerade anfangen.
Ja, weil sie zum Beispiel in einem Problembezirk wohnen. An den Schulen ganz normal ist, dass Gras, Koks und sowas da ist. Oder Pillen, Ecstasy, Emma. Ja. Und was alles schon bei 14-Jährigen in den Taschen ganz normal ist. In bestimmten Bezirken verstärkt halt dann auch. Da würde ich mir das schon wünschen, dass dann auch Eltern kommen, die gezwungen sind, vom Portemonnaie her dort noch zu leben, nicht wegkommen aus ihrem Leben, aber für ihr Kind das Bestmögliche wollen, auch trotz dieser Situation, zum Trotz extra auch. Es wäre ja auch was Wünschenswertes, wenn Eltern begreifen würden, in welcher Welt sie leben und in welche Welt sie ihre Kinder setzen. Mhm. Das ist immer ja auch noch so ein Ding. Nicht alle werden mit dem goldenen Löffel und ohne finanziellen Stress geboren. Die meisten Menschen
nicht.
Haben das nicht.
Ja.
Und oft gibt man das halt auch emotional an seine Kinder. Man lebt das.
Voll, ja.
Dieses nicht, also unten zu sein und so, und überträgt es automatisch auf seine Kinder, auch Unvermögen, also das Nichtwissen, das hatte meine Mutter ja. Also im Grunde ist das bei uns so ein generationsübergreifendes Ding und das ist bei den meisten. Die meisten Substanzgebrauchenden, also Gestörten auch, die langfristig konsumieren, also über Jahrzehnte auch unter anderem, so wie ich, da ist es im Normalfall einer der größten Bausteine ist es, dass man nicht gelernt hat, mit seinen negativen Emotionen umzugehen.
So. Das schreibe ich zu 100%.
Und wenn du das nicht gelernt hast, ist der Konsum das beste Mittel, was du kriegen kannst. Weil du auf Knopfdruck jede Substanz, weißt du, hat ihre ganz eigenen Emotionen, die sie mit sich bringt. Man fühlt sich so.
Ja.
Oder so. das ist ein wunderbarer Tausch gegen das emotionale Chaos, das man in sich trägt, mit dem man sowieso nicht zurechtkommt. Das ist immer ein ganz klares Gefühl.
Ich würde sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen. Nicht gelernt, mit Emotionen umzugehen oder, und das ist sogar der Worst Case zu Hause, beigebracht bekommen zu haben, dass du nicht in Ordnung bist, wie du bist.
Ja, oder das, genau. So, also bei uns zu Hause war es nur das. Hm. So, Mama konnte das nicht, weil Mama ist mit 16 von zu Hause geflüchtet, ist ziemlich vernarbt, Oma hat geschlagen, weil Mama 16 Geschwister, 11 Geschwister hat, also 11 Brüder hat, noch 3 Schwestern oder so, also sind wirklich viele Kinder, Oma war 4-mal verheiratet.
Alter.
Ich glaube 4-mal Kinder und 1 ist gestorben, also 15, Mama ist mit Mama 15 und meine Onkels sind zum größten Teil so, wie ich geworden bin, waren die damals schon.
Mhm.
In Frankreich halt, ne, in Straßburg. Und Mama ist geflüchtet, unter anderem wegen einer ganz anderen, ganz schlimmen Sache, aber auch vor der Gewalt von Oma und der Ignoranz von ihrer Mutter, also Omas Ignoranz zu bestimmten Dingen, die zu Hause passiert sind, die so hätten nicht passieren dürfen.
Ja,
und das
okay.
ist so das Päckchen meiner Mutter. Und sie ist geflüchtet. Jetzt musst du dir vorstellen, meine Mutter hatte den Wunsch, alles besser zu machen. Trotzdem hat sie nie gelernt, wie man mit negativen Emotionen umgeht.
Ja.
Das, also hat sie erst 50 Jahre später in Therapien, nur 40 Jahre später, 50 Jahre später in Therapien aufgearbeitet.
Ah, deine Mama hat Therapien gemacht?
Ja, auch aus eigenen Stücken, weil sie wissen wollte, warum sie sich immer so leer und traurig fühlt und so, warum diese Grundstimmen, warum das Leben nicht einfach schön ist. Sie tut doch alles dafür. Aber ja, halt nochmal, dafür hat einfach die Traumata-Auseinandersetzung gefehlt, die Therapie gefehlt, hat sie gemacht, nicht nur eine. Und pflegt sich halt auch sehr gut und achtet auf sich. All das halt so, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ist gar nicht schlimm. Weil da, wo der Satz hingeht, da so ungefähr in die Richtung wollte ich auch. Weil wir waren bei betroffenen Kindern, bei betroffenen Eltern. Und führ den gerne noch kurz zu Ende aus.
Sie konnte es nicht an mich weitergeben, weil sie es nicht gelernt hat. Oma konnte es vermutlich auch nicht, weil die Generation davor hat ihr wahrscheinlich einen Scheiß beigebracht. Das war Kriegsgeneration und so. Da wäre was, Gefühle und Heulen, los, beeil dich. So, wir flüchten mal eine Runde. So, das ist so halt alles schon die Vorgeschichte. Und Mama und ich, wir sind jetzt die Ersten, die diesen Kreislauf durchbrechen, weil wir das nicht ertragen.
Hey, aber geil. Also eigentlich muss man euch dazu beglückwünschen, dass ihr das macht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ein Großteil der Menschen nimmt das einfach als Schicksal hin und lebt einfach diesen Scheiß, ohne sich bewusst zu sein, hey, ich kann das ändern.
Ich hab das als Bürde bekommen.
Ja, genau.
Und weil ich es plötzlich verstanden habe. Ich wusste, dass das bei meiner Mutter mir so gelaufen ist und durch die Gespräche mit meiner Mutter, dass das auch bei Oma und Uroma so gelaufen ist. Und jetzt bin ich Vater. Jetzt habe ich ein Kind. Ich bin an der Reihe, verstehst du?
Ja.
Das war so meine große Bürde und mein riesiger Antrieb, unter anderem auch, außer dass ich es auch körperlich und alles schon nicht mehr vertragen habe, so und mich eigentlich immer nur noch vergiftet gefühlt habe, war das so der zweite Ries, also eigentlich der Hauptantrieb, so plus den ganzen anderen Scheiß, der mir schon nicht mehr am Konsumieren gefallen hat.
Hast du vielleicht zum Ende der Episode hin, weil ich würde sagen, wir haben eine echt runde Episode, ein Tipp für Eltern, wie sie reagieren können, wenn sie merken, hey, mein Kind ist hier gerade im Begriff, irgendwie
abzudriften.
Ja, nehmen wir es mal abzudriften. Egal, ob es mit Konsum, ist meistens
Handy,
Konsum. Genau, welche, es muss ja keine Substanz gebunden. Genau. Es muss
Zeit.
Keine Substanz sein,
zu
das will ich
Zucker.
Sagen.
Mit so einem Klopf sie 4 Kilo Zucker am Tag rein. Was soll ich tun?
Durch die Nase, Bruder.
was rate ich Eltern? Nicht urteilen. Auf Augenhöhe gehen ist wichtig. Sich mal hinzusetzen mit seinem Kind. Oder besser gesagt, bei einem 12-Jährigen kannst du fast noch auf die Knie gehen. Und bist auf Augenhöhe. So, wenn es soweit ist. Und ich glaube, so, das ist so ein erstes gutes optisches Signal auf für das Kind. dass das vernünftig geregelt wird hier und nicht laut werden, nicht urteilen, sondern höchstens mit eigenen Erfahrungen, weil wir haben ja Angst vor dem, was wir vielleicht lange selbst durchgemacht haben. Ne? Also ich habe auch große Angst, dass meine Tochter den Drogen verfällt. Aber sie hat so viel über Drogen von mir gehört, so, also nicht explizit, aber sie kann und sie hat auch nachgefragt und so. Es gab unsere Unterhaltung darüber und sie weiß, ich habe da vollkommen verkackt und dass das gar nicht schön war. So, und ihr das einfach nur zu verbieten, weil das nicht gut ist für sich, das macht gar keinen Sinn. Ja. Sie hat es verstanden durch meine Erfahrung, die ich halt weitergebe. Es funktioniert ja auch bei anderen Kindern. So, und jungen Erwachsenen, auch bei Erwachsenen funktioniert es. So, das ist einfach nur dann ein Verständnis für die eigene Situation und vor allem für das, wie man ist.
Also, bleiben wir nochmal beim Rat, beim Rat, nicht urteilen, nicht von oben herab, auf Augenhöhe, vielleicht motivierende Gesprächsführung,
Verständnis. Und nicht sagen, du musst und sowas, das funktioniert.
Du musst, du bist, ist immer schlimm.
Genau, das funktioniert alles nicht, sondern eher interessiert sein und nicht irgendwas diktieren, sondern lieber fragen, warum hast du denn das Bedürfnis, das zu nehmen? Mhm. Was fehlt dir irgendwas? Bist du unzufrieden? Es kann ja auch nur die Ausprobierphase sein, wo man sich als Eltern schon voll Sorgen macht.
Ja,
voll. So, okay, jetzt driftet er voll ab. Dabei hat er jetzt mal dreimal gekifft und weiß schon, hey, das finde ich gar nicht so geil. Alkohol ist auch nicht meins oder was auch immer. Aber sie müssen sich auch ausprobieren. Und da liegt halt auch, da muss man so feinfühlig sein. Und das direkt abzuurteilen, verbietet man ihnen, sich zu entwickeln auch.
Top,
das
top.
Gehört auch dazu, sich
auszuprobieren. Und wenn ich noch eins anmerken darf, hört auch auf mit so einer toxischen Scheiße. Also W-Fragen sind gut, aber nicht, warum tust du mir das an? Was habe ich falsch gemacht?
Ja, obwohl das ja auch eine berechtigte Frage ist. Wenn es dann wirklich schon aus dem Ruder gelaufen ist und du jahrelang vielleicht noch der alten zu Hause auf der Tasche liegst, weißt du, und sie ständig in ihr Portemonnaie greifst, um dir deinen Stoff zu holen und so, dann ist schon die Frage
berechtigt. Ja, aber das sollte nicht, Mensch, die erste Frage sein. So, weißt du? Was habe ich eigentlich falsch gemacht?
Ja,
was tust du mir an?
Du musst dir halt auch einfach vorstellen, dass das ein riesiges Ding ist, was da auf die meisten Eltern völlig unvorbereitet einschlägt, dieses, und meistens in der Pubertät, eigentlich wissen die Eltern, dass es passieren wird, aber das Thema Drogen und der Substanzmissbrauch und Ausprobierphase und so wird immer noch totgeschwiegen. Das hat kein Mensch gemacht. Darum haben wir eigentlich auch gar keine Drogenopfer.
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht.
Ich weiß. Sind keine
Genau das hat der Opa in der Schule gesagt. So, der war lustig, der hat mich richtig herausgefordert. So, die erste halbe Stunde war er vehement davon überzeugt, das gibt's hier nicht. Ich sage, natürlich gibt's das hier. Hat die Lehrerin dann auch gesagt, natürlich. Wir haben unsere Aufwendung. Das gibt's hier nicht. Irgendwann habe ich dann zu ihr gesagt, okay, das gibt's hier nicht. Ich lasse dich einfach in Ruhe. Und dann hat er immer wieder zwischengeredet. Und dann sind ihm die anderen Mütter und die Lehrerin auch einmal richtig angefahren. Und am Ende hat er sich bedankt, weil er gezwungen wurde, auch zuzuhören. Er hat dann erstmal Sprechverbot gekriegt von den Mädels, von den Müttern, die da saßen, weil die wirklich interessiert waren und nicht die ganze Zeit. Der hat sich angegriffen gefühlt.
Na,
von
klar.
Diesem Programm.
Klar.
Weil er
wurde gezwungen, hat, sich selbst zu reflektieren.
Nee, dass er versagt hat. Ich würde das doch mitkriegen, wenn der Junge was nimmt. Ich sage, darum geht es ja nicht, dass dein Junge jetzt vielleicht da was nimmt. Vielleicht nimmt er gar nichts. Das ist dann auch super. Und du hast nichts verpasst. Ist doch super, freu dich doch da einfach drüber. Das konnte auch irgendwie so, hey, das gibt's hier einfach nicht.
Ja, Ignoranz hast du immer. Dickerchen, der größte Mythos über Drogen ist,
dass die Drogen an allem schuld sind.
Geil.
Ich bin immer selber schuld. So. Die Drogen haben mich nie gezwungen, sie zu nehmen.
Verstehst du? Da haben die gar keine Knarre gehabt?
Nee, die waren einmal unbewaffnet. Ich schwöre. Ich habe einfach so mitgemacht, weil ich ein Idiot war und es nicht besser wusste.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen.
Sehr gerne, Roman, weißt du.
Ihr Lieben, das war's für diese Woche bei Sucht und Ordnung. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung mit Herzog nächstes Mal.
Yes,
tschüss.
Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung, es herrscht Sucht.